Willkommen beim 49. Nerdy by Nerds Audio Podcast. Das Mal haben wir für euch ein ausdehntes Watchabin Playing zu neuen Kinofilmen, Serien, Speedruns und Games im Allgemeinen. Daraufhin reden wir über Awesome Games Done Quick 2015, die PlayStation Experience und viel mehr. Darum wie immer dranbleiben. Herzlich willkommen hier zurück beim Nerdy by Nerds Audio Podcast. Ich begrüße den Andy und den Butch heute zusammen.
Hallo miteinander.
Sali.
Wir melden uns zurück nach einer längeren Neujahrs-, Weihnachts-, Winter-, Lernen-, Prüfungs-, Whatever-Pause. Wir sind jetzt jedoch zurück in alter Frische. Und entsprechend wird der Podcast jetzt auch ein bisschen ausfallen. Es haben sich so einige Sachen angestellt. Vor allem im Watchabin Playing. Das wird in dieser Episode wohl recht ausgedehnt werden, zwangsläufig. Aus dem Grund werden wir möglicherweise den News-Teil ein bisschen zusammenkürzen. Wir sehen es. Nichtsdestotrotz, wir freuen uns darauf, dass wir wieder da sind. Und darum werde ich gar nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden, sondern jetzt ins Watchabin Playing starten.
Ich tue normalerweise sehr viel von Speedruns erzählen, wenn ich so streame und so, aber ich hatte da mal eine längere Pause gehabt wegen Festtag und technischen Problemen und auch ein Motivationsproblem. Darum habe ich nur sehr selten gestreamt mit dem Laptop. Das heisst, ich kann dann einfach Konsolen streamen und Laptop ist zwar nicht die beste Lösung dafür, aber momentan ist das halt das, was ich machen kann. Da habe ich meine üblichen Games ein bisschen gemacht. Habe Beetle Racing versucht, an meinem ultimativen Run zu arbeiten, was ist eines meiner Ziele dieses Jahr. Und halt Mario Kart und ein bisschen, ja, mehr Casual Super Mario 64. An Weihnachten habe ich dann noch so ein Special gemacht, wo ich so Weihnachtssachen gemacht habe in den Games, so als Speedrun-Kategorie, so pseudomässig. Dann habe ich mir irgendwie den Schnee bauen im Mario 64 und im Banjo so die Weihnachtssache in dem einen Level und im Fox dort so den Eis-Level, dort die Basis retten. Das haben wir nicht viel zugeschaut, aber es war sehr lustig gewesen.
Ja, zuschauen wäre vielleicht gerade das Stichwort. Dich findet man nach wie vor unter twitch.tv/andypanther, wenn man dich mal live wollt sehen.
Genau, ich kann grosse Ziel das Jahr für Speedrunner. Es ist eben, wie ich so angedeutet habe, der Beetle Racing Run unter 31 Minuten. Dann würde ich Mario Kart, würde ich All Cups, No Skips, würde ich auf unter 40 kommen und mit Skips unter 30. Und die restlichen Ziele sind dann halt einfach erweitern technisch, damit ich mehr Konsolen kann streamen, hauptsächlich. Und natürlich das ganz grosse Ziel zum europäischen Speedrun-Marathon kann ich gehen den Sommer zu ESA, European Speedster Assembly. So die Idee, ich würde verschiedene Games dort einsenden und hoffe, dass die dort akzeptiert werden. Dann kann ich auf Schweden gehen und die runnen.
Das wäre natürlich ganz geil, ja.
Das ist ein ganz grosses Ziel. Ja. Sonst, was habe ich gemacht? Ich bin mal im Kino gewesen, dann habe ich den letzten Hobbit geschaut, aber ich glaube, da werden wir nachher noch mehr drüber reden.
Genau, ja.
Weil ihr habt den ja auch gesehen. Sonst gebe ich mal ab.
Ja, übernehme ich sonst. Meine Liste wird vermutlich ein bisschen länger. Ich knüpfe am besten auch gerade mit Games an und da ziemlich basic, nämlich habe ich mir einen neuen 3DS gekauft. Und zwar der neue 3DS, der New 3DS oder New Nintendo 3DS XL in meinem Fall. Bei dieser ganzen Namenspolitik muss man zuerst mal noch draus kommen. Und ich wollte mal das Mami sehen, wo im Laden noch DS, DSi, DS Lite, 3DS, 2DS, New 3DS, XL und Normal und whatever noch unterscheiden kann. Ich weiß auch nicht genau, was sich da Nintendo überlegt, aber irgendwie funktioniert es ja. Nein, auf jeden Fall habe ich mir einen neuen 3DS geholt, eben den neuen. Jetzt fragt man sich vielleicht, ja, wieso? Meine Motivation war eigentlich, dass ich gedacht habe, ja, ich will sowieso den neuen. Hole ich mir den lieber früher und verkaufe jetzt meinen alten noch zu einem relativ hohen Preis, was später wahrscheinlich so nicht mehr möglich sein wird. In meinem Fall habe ich quasi zum neuen Preis wieder verkauft. Das war noch lustig gewesen.
Also du bist einer von denen.
Ja, also es tut mir ja leid, wenn einer das zahlt. Ich habe ja nichts dafür. Dann die nächste Frage, die man sich stellen könnte, ist vielleicht ja, wo hast jetzt du den bekommen? Wo gibt es den? Den gibt es im Moment in Japan und in Australien und die Unterscheidung ist relativ wichtig, weil Nintendo als Godfathers vom Region Lock haben da gewisse Unterscheidungen getroffen. Wichtig ist da, dass man einen australischen nimmt, weil der australisch gehört zu der sogenannten PAL-Region, hat jetzt mit der Wiedergabe vom Game eigentlich nichts zu tun, aber man nennt es dennoch PAL-Region oder Nintendo nennt es immer noch so. Die japanischen NTSC würden nicht funktionieren, weil dort unsere Games nicht drauf laufen.
Weil Nintendo da Scumbags sind.
Genau. Also mit dem, was ich jetzt hier habe, kann ich ganz normal in mein Regal reinlangen, irgendein 3DS-Game rausziehen, rein tun, das läuft. Das ist mal das eine, was man sicher wissen müsste. Denn die nächste Hürde kommt dann mit dem Nintendo eShop, dass Nintendo einen dort reinlässt. Das Prozedere, kurz gesagt, ist kompliziert, aber möglich. Also das Resultat ist, dass ich meinen New 3DS hier bei mir daheim kann brauchen, wie jedes andere Modell, das ich hier im Laden würde kaufen. Wenn ihr euch jetzt fragt, hey, ja, also wie geht das? Ich will hier nicht meinen ganzen Artikel rezitieren. Ihr findet den auf nerdybynerds.ch. Dort habe ich geschrieben, wo ich den geholt habe, was es kostet und wie man den nachher einrichtet, dass der reibungslos hier funktioniert. Schaut dort rein, wie gesagt, nerdybynerds.ch. So viel zu dieser ganzen 3DS-Geschichte bei mir. Ja, noch nicht ganz. Ich habe den natürlich nicht nur den gekauft. Ich habe natürlich auch noch etwas dazu gespielt. Oder wäre ja witzlos sonst. In meinem Fall Shovel Knight. Ist gerade Aktion gewesen. 33% reduziert. Möglicherweise immer noch reduziert jetzt. Zum Zeitpunkt von der Aufnahme wüsste ich gar nicht. Die mir auf Twitter folgen, die haben das herausgefunden. Ich weiss nicht, Andy, du bist ja auch noch so ein bisschen der Indie-Game-Retro-Mensch. Dir ist das zumindest ein Begriff, oder hast du
sogar selbst Begriff, gespielt? Aber ich habe es nicht gespielt.
Mhm. Ja, was muss man sich vorstellen? Grundsätzlich Platformer, so mehr oder weniger 16-Bit-Optik, also so ein bisschen Pixel-Grafik. Jump'n'Run von links nach rechts und manchmal auch mal von unten nach oben, halt je nach Level. Ihr seid der Shovel Knight, also ein Ritter mit einer Schaufel. Am Anfang wird eine Art eine Prinzessin entführt, das kennen wir irgendwie. Und ihr müsst dann von Stage zu Stage und am Schluss die retten. Jedes Stage gehört zu einem Boss, also da erinnert es ein bisschen an Mega Man. Und zwischendrin könnt ihr dann mit dem ganzen Geld, das ihr in den Level einsammelt, noch ein bisschen Rüstungen kaufen, mehr Lebenspunkte kaufen, also Equipment kaufen, so Spass. Ist relativ retro, nur nicht ganz so schwer wie retro. In dem Fall finde ich das jetzt eigentlich noch positiv. Es gibt dann auch noch New Game Plus Optionen und so weiter. Also alles ein ganz schönes Pack für Leute, die das gerne spielen. Es gibt es mittlerweile auf vielen Plattformen, eben 3DS, Steam. Dann gibt es auch auf der Wii U. Es kommt bald für die Vita. Und ob es für die PlayStation schon draus ist, wüsste ich jetzt nicht, aber sicher für die Vita kommt es. Vielleicht wird es dann auch für beide spielbar sein. Also wer mal wieder Lust hat auf einen retroartigen Plattformer oder eben Jump'n'Run, wie wir dem hier sagen, Shovel Knight ist absolut eine Empfehlung.
Also 16-Bit ist ja das, was ich sogar bevorzuge gegenüber 8-Bit. Vielleicht einfach, weil es altersmässig eher zu mir passt. Also, weil ich bin doch zu jung ein bisschen für 8-Bit, 16-Bit-Konsolen sind die gewesen, wo es quasi bereits so ein bisschen die Kinderkrankheiten hinter sich hatten und voll konzentrierte Konsolen hatten auf 2D-Gaming. Es ist komplett optimiert gewesen auf das und sie haben nicht irgendwelche Gimmicks versucht gross zu machen, sondern einfach ja, die besten Games zu haben und darum ist das so die absolute Blüte vom 2D-Gaming.
Ja, und es sieht ganz einfach auch schöner aus als 8-Bit. oder? Vielleicht noch kurz, was ich nicht gesagt habe. Der Entwickler und gleichzeitig auch der Publisher ist Yacht Club Games. Das war ursprünglich ein Kickstarter-Projekt, wenn Sie mich recht erinnern. Ja. Und es ist angekündigt für PlayStation Network, wie ich gesagt habe, noch im 2015, also müsste es dann auch auf der grossen Konsole spielbar sein. Xbox-Leute müssen noch verzichten. Die müssen auf irgendetwas anderem kaufen, eben Steam oder so. Meine Liste ist noch lange nicht fertig, zum Glück. Jetzt habe ich endlich mal wieder ein bisschen Zeit. Ich möchte jetzt aber wechseln zu den Filmen. Andy, du hast es ja gerade angetönt vorher, Hobbit, und Butch, du hast den ja auch gesehen. Ich denke, da können wir gerade zusammen ein bisschen drüber reden. Wir haben den neuesten und gleichzeitig letzten Hobbit-Film natürlich noch gesehen. The Battle of the Five Armies. Übrigens da schnell als Einschub. Beim Flip the Truck, flipthetruck.com, habe ich schon mal ein bisschen darüber geredet mit den Jungs dort. Wenn ihr also sehr ausführlich noch etwas zu dem hören wollt, lasst doch bei denen mal rein. Jetzt zu euch. Wie habt ihr ihn gefunden? Und ich weiß gar nicht, habt ihr Bücher gelesen?
Ja, ich habe sie gelesen. Also ich habe Hobbit gelesen und Herr der Ringe. Nur Silmarillion habe ich noch nicht gelesen. Was ja auch teils ein bisschen vorkommt im Hobbit, scheinbar.
Ich habe Bücher gelesen, so sehr früh, mehrmals.
Ja, vielleicht ganz kurz zum Plot, wirklich noch kurz. Wir haben ja das 2 aufgehört mit der Szene, dass der Drache das Maug aus dem Berg rausfliegt, richtig das ja, Fischerdorf dort, oder wie man es nennen will. Im zweiten Teil wird der dann relativ schnell fallen.
Also das ist nicht wirklich ein Spoiler in dem Sinn.
Nein, ist leider keiner. Ich als absolut Story-Unwissender hat gedacht, das geht im dritten drum einfach den Drachen noch zu töten und das war's. Aber ist wirklich
jetzt ist so ein bisschen die Schwäche von der Vorlage, weil der Drache ist jetzt ja bei weitem der interessanteste Villain gewesen. Es ist einfach so, dass der recht früh eigentlich stirbt und das ja dramaturgisch sehr schlecht ist für den Film.
Es ist einfach wirklich nur so, sie haben dem 2 noch nicht getötet, dass man noch ein bisschen einen Cliffhanger hat für uns 3. Auf jeden Fall, der wird dann schnell getötet und dann geht es darum, dort ist ein Haufen Gold und so weiter in diesem Berg rein. Wer bekommt das jetzt? Und logischerweise wollen es irgendwie alle. Und dann eben der Battle of the Five Armies. So viel mal zum Plot. Wieder sehr schön. Also ich habe ihn auch 3D High Framerate gesehen. Das ist von mir aus wieder einer von den einzigen Filmen, wo man kann oder vielleicht sogar sollte in 3D schauen. Mit unterwegs der höheren Framerate. Ich bin sonst kein 3D-Fan, aber optisch hat er mich absolut überzeugt. Ich weiss nicht, habt ihr auch 3D können schauen?
Ja, 3D und in Originalton. Ja.
Ah, das sowieso, ja.
Und eben mit der High Framerate, das ist immer wieder noch speziell.
Ja, also von mir aus muss ich sagen, 3D ohne High Framerate brauche ich nicht mehr. Es gibt auch viele Leute, die sagen, nein, High Framerate, das ist nicht mehr der Cinematic Look und das wollte ich irgendwie nicht. Es gibt also Puristen, die sich gegen das stellen. Ich bin jetzt keiner von denen.
Ja, es gibt auch Puristen, die farbige Filme schlecht finden.
Ich würde sagen, jetzt fürs normale Kino ist High Framerate nicht unbedingt notwendig, weil es ist doch noch problematisch. Also es ist ja auch so, dass beim Hobbit-Film haben sie extrem noch müssen mit Filtern arbeiten, damit sie doch noch irgendwie so einen kleinen Cinematic-Look faken können.
Das ist irgendwie auch nur eine gewisse Gewohnheit und so, weil irgendwie sollte es ja nicht wie echt eher sein.
Ja, es ist vielleicht einfach ein bisschen problematisch dann auch noch mit dieser grossen Anzahl von CGI, die dann eben wirklich sehr, sehr stark kann man dann ins Detail kann man das betrachten und irgendwie auf die Echtheit
was überprüfen. Was CGI betrifft, so hat jetzt doch die ganzen Mittelalterfilme einen riesen Vorteil gegenüber irgendwie so Star Wars Prequels oder so, dass man tut auf echte Landschaften zurückgreifen. Man tut nicht die gesamte Umgebung restlos am Computer machen.
Ja, aber das 48, das exposed natürlich die CG-Sachen schon deutlicher. Aber ich habe es auch optisch absolut gut gefunden. Also ich denke, von uns zusammenfassend Empfehlung für den Filmfans sowieso, die haben ihn eh schon gesehen. Und alle anderen Fantasy-Leute, würde ich sagen, können wir den auch empfehlen, oder?
Ich muss jetzt sagen, wenn mich inhaltlich etwas gestört hat, ist das hätte ich weiss, fast nicht erwartet, weil es ist mir aus irgendeinem Grund im zweiten Film egal gewesen. Aber aus irgendeinem Grund hat mich in dem Film ist es mir mehr bewusst geworden, dass es ein Fehler war, den Legolas drehen zu tun.
Oh ja, es ist wirklich...
Weil irgendwie, es hätte in dem Sinn funktioniert und wäre egal gewesen, wenn er mehr irgendwie so ein Cameo gewesen wäre, einfach im zweiten Film. Weil ja, dort lebt er und so. Es ist nicht so weit hergeholt, dass er dort auftaucht. Aber irgendwie, dass er tatsächlich mehr zu tun hat in der Story am Schluss, ist doch eher ärgerlich. Und dass er auch so, nur so abgesehen davon, dass er einfach ein langweiliger Charakter ist wegen seinem Power-Level, ist es nur das, dass man ja weiss, dass er in den späteren Filmen vorkommt. Also er ist nie irgendwie in Gefahr. Und sobald er in der Szene ist, ist so quasi jegliche Spannung draussen.
Er ist halt der Badass, so der super coole Typ. So.
Ich habe mir schon gedacht, wir müssten quasi anhand vom Legolas könnte man so eine neue Form von Chuck Norris-Witz erfinden.
Ja, also, wobei der trifft ja in diesem Film auch auf die Adler zu, oder?
Die sind einfach ja. Ein Plot-Device, den man immer benutzen kann.
Adler sind halt the most overpowered creature.
Abgesehen vom Tom Bombadil. Was mich nicht gestört hat, ist im Endeffekt der weibliche Charakter, der es reingetan haben, der nicht in der Vorlage war.
Ja, ich habe sie relativ passend gefunden.
Ja, also ich habe sie passend gefunden. Es hätte aber besser funktioniert, wenn sie nicht irgendwie versucht hätte, den Love Triangle mit dem Legolas zu machen. Nein, nein, einfach nur sie und der Zwerg. Das wäre so viel effektiver gewesen.
Ja, also ich finde auch, es ist noch interessant, denn so weißt du, der Grundkonflikt, dass sie eigentlich unsterblich ist und so ein bisschen, wie wir das schon beim Aragorn hatten, im Herr der Ringe.
Ein bisschen der Rassenhate, so Zwerge, Elben und so.
Ja, das haben sie auch wirklich schön überbracht. Wenn es noch irgendetwas gibt, was extrem aufgefallen ist in dem Film, ist einfach, okay, man muss ihn definitiv in der Extended Edition sehen, weil irgendwie sieht er extrem zurechtgeschnipselt aus, man merkt es. Irgendwie, ja. Bei ganz vielen Sachen denkt man, wo ist jetzt die Auflösung am Schluss davon? Was ist jetzt am Schluss passiert eigentlich mit dem und dem Charakter? Und es hat,
zum Beispiel der goldgierige
der ist einfach, Stadt. Der hat es total übertrieben, in meiner Meinung nach. Dass er ist nur noch ganz, quasi, sie haben so hart versucht, etwas zu machen, was man blöd findet, dass es einfach nur noch ja.
Übertrieben, ja.
Aber vieles ist nicht wirklich eigentlich klar geworden am Schluss, nach dem Ende, wie es weitergegangen ist. Also, es hat viele lose Sachen gehabt. Und es kommt einem einfach extrem so vor, als würde das Ganze viel mehr Sinn ergeben, wenn dann mal die Extended Edition da ist. Das Hobbit ist auch komisch als ein Buch, das märchenhaft meistens ist, aber am Schluss trotzdem in das epische Schlachtenzeugs reingeht, wie ein Stilwechsel.
Ja, schon ein bisschen, das ist wahrscheinlich auch in Etappen geschrieben worden.
Und er hat es umgeschrieben, sehr oft, damit die Leute ihm nicht vorwerfen können, es ist ein Kinderbuch.
Weiß jemand von euch, wieso der Gandalf am Schluss weiss, dass der Bilbo einen Zauberring hat und ihn einfach mit dem Lot davonlaufen, ohne da irgendetwas zu unternehmen? Das ist ja die grosse Frage von dem Film, oder? Wo sich ein bisschen alle
durchlaufen.
Und die wäre?
Die Erklärung für das, dass er weiss, dass er den Ring hat, ist ziemlich billig und blöd, dass er der Gandalf ist und weil er so ein Zauberer, ein Maiar, genauer gesagt, einfach die Möglichkeit hat zu erkennen, den Ring. Aber dass er ihn nicht nimmt, hat damit zu tun, dass der Ring auf alle seine Wirkung ausübt. Sogar auf einen Gandalf, der eigentlich auf technisch gesehen auf der gleichen Stufe befindet, sich wie ein Sauron, von der Macht her. Aber er kann den Ring nicht nehmen. Er hat... Irgendwann, ich glaube, es kommt auch in den Büchern vor, er hat wirklich Angst davor, den Ring an nur in die Hand zu nehmen.
So abschließend, wie war bei euch das Gefühl? Ich habe, obwohl jetzt der Film mich so auch nicht hundertprozentig überzeugt hat, aber er war sicher gut gewesen, habe ich am Schluss dann doch noch irgendwie ein bisschen, ist mir schon fast ein bisschen nostalgisch geworden, wenn man denkt, jetzt hat man da alle Hobbit-Filme gesehen, alle Herr der Ringe.
Ja.
Auf lange Sicht sieht man wahrscheinlich nie mehr wieder einen Film aus Mittelerde.
Ich rechne nicht damit, dass Silmarillion in absehbarer Zeit einen Film bekommt. Alle
das ist
auch nicht
tauglich für einen Film. Aber vielleicht kommen die Zusatzzeug, die halt nicht kennen ist. Vielleicht kommt irgend noch mehr ein Bombadil-Zeug und sonst ein bisschen die Storys.
Oh, das wäre Nerdgasm, wenn man den Bombadil sieht.
Aber das Nostalgie-Feeling, das habe ich sicher auch ein bisschen gehabt. Absolut. Gut, wenn wir noch nicht zu weit weg aus dem Kino. Für mich ein weiteres Highlight eigentlich aus dem vergangenen Jahr. Interstellar, Christopher Nolan, ist für mich so ein Staple gewesen, muss ich schauen. Plot da, ganz anders. Wir befinden uns in der Zukunft, wobei gefühlt nicht so weit in der Zukunft. Ich weiß gar nicht, ob eine Jahrzahl fällt oder ich hätte sie mir nicht können merken.
Ich würde schätzen, dass ich könnte so vielleicht maximal 60, 50 Jahre in der Zukunft.
Ja, also nicht sehr weit in der Zukunft. Es geht darum, die Überbevölkerung, wie wir sie jetzt kennen, geht weiter und weiter und weiter. Und irgendwann ist die so weit vorangeschritten. In Verbindung natürlich noch ein bisschen mit der Naturkatastrophe, Klimawandel, bla bla bla. Dass man jetzt halt einfach die Menschheit wirklich ein bisschen anfangen durchorganisieren, dass sie überhaupt noch überlebt. Also man muss sie richtig so ein bisschen planwirtschaftmäßig einteilen. Du wirst ein Farmer, du wirst das, du wirst jenes. Dass man möglichst effizient wird, dass man mit dem, was man noch hat, halt kann leben.
Und ein grosses Problem scheint irgendwie die Nahrung zu sein, weil immer mehr Pflanzen quasi den Geist aufgeben.
Mhm. Es geht an so eine Krankheit um im Getreide, wo halt auch dazu führt, dass vieles von dem hops geht und das führt dann zu Knappheiten und so weiter. Auf jeden Fall geht es dann darum, dass man das Problem mit einem neuen Ansatz lösen will. Und zwar nicht, wie retten wir unsere Welt. Jetzt ist der neue Ansatz, einen neuen Planet zum Leben suchen. Also Plan A ist, wir zügeln alle über. Und dann die Variante davon ist, wenn wir nicht zügeln können, dass wir zumindest dort mit irgendeinem genetischen Satz und so Menschheit neu aufbaut. Das ist so der Hintergrundplot. Jetzt geht es darum, also, wer schicken wir da rauf? Dann der Protagonist, der Cooper, übrigens gespielt von Matthew McConaughey. Ja, mehr oder weniger zufällig stößt er auf das Projekt, das eben genau vorhat, so einen neuen Planet zu finden. Er als ehemaliger Raumpilot gerät dann dort so irgendwie rein. Und es geht dann darum, dass er halt so mögliche potenzielle Kandidaten, die man da entdeckt hat, anschauen. Das hat dann... ja, was noch viel rauskommt, sind dann so ein physikalische, ich sage jetzt mal Anomalien, ein Spezialfälle, was die Zeit anbelangt, wann läuft sie langsamer, wann läuft sie schneller und so. Tönt alles sehr weird. Komischerweise sind die weirdesten Sachen noch die, die am nächsten an der Realität sind. Andere Sachen sind dann wieder ein bisschen unlogisch.
Also der Film ist mit Beratung von sehr renommierten Astrophysikern geplant worden. Also sie haben da auch vor allem so in der Umsetzung von gewissen astronomischen Phänomenen haben sie so auf das Wissen zurückgegriffen und das in Zusammenarbeit mit diesen Astrophysikern nachher dann CGI-mässig dargestellt.
Sachen wie stellen wir ein schwarzes Loch dar? Das sind so Themen gewesen, die dort behandelt worden sind und zum ersten Mal ist das zum Beispiel auch nicht eine Darstellung von irgendeinem Loch im Nichts, sondern es ist eine Darstellung als eine Hartkugel, was auch viel realistischer ist.
Also ohne da die Story zu spoilern, interessant ist einfach, dass natürlich im Zusammenhang mit den astronomischen Phänomenen kommt es dann eben auch zu Anomalien, die dann in der Story sehr interessant umgesetzt sind. Es tut mir auch quasi wirklich noch so ein bisschen das Interesse weg an diesen Phänomenen, wo man ja eigentlich sonst nicht so den Zugang hat, wenn man sich nicht gerade persönlich selber mit Astrophysik befasst.
Absolut, und vor allem die Thematik ist auch interessant. Das ist ein Problem, wo wir ja jetzt, ja, also ich sage, es ist nicht irgendwie, es steht nicht unmittelbar vor der Tür, aber Überbevölkerung wird irgendwann einmal Generationen nach uns betreffen und wie denn die mit dem umgehen, ist interessant.
Was an dem Film besonders toll war, ist, dass wirklich der Spannungsbogen ständig eigentlich quasi ununterbrochen aufgehalten kann werden. Also
ja.
Nolan schafft es, dass man eigentlich jeden Punkt vom Film wirklich sich so ein bisschen auf die Zähne beißt.
Und das über irgendwie 3 Stunden oder so. Und wie es bei ihm so ist, ich sage jetzt nicht immer, aber teilweise, also Memento Inception so. Jetzt auch bei Interstellar ist es sicher gut, wenn man da ein bisschen mit dem Kopf dabei ist. Da gibt es ein paar Sachen, wo man vielleicht nicht zu fest abschalten darf, dass man dann auch gut mitkommt. Aber alles in allem sicher von mir absolute Empfehlung sowieso. Und mit dem möchte ich eigentlich Transition machen. Ich möchte noch beim Kino bleiben, beziehungsweise beim Film und etwas ganz, ganz Leichtes jetzt hier noch schnell besprechen. Und zwar haben wir den neuesten Dragon Ball Film geschaut. Dragon Ball Z, The Battle of Gods. Oder ich glaube ohne The, also nur Battle of Gods. Was macht den Film spezieller, ist seit ewigen Jahren wieder mal ein neuer DBZ-Film plus noch mit der Leitung von Toriyama. Also er ist eigentlich Canon. Das macht ihn recht speziell. Das hat auf die vorherigen Filme nicht wirklich zugetroffen. Darum bin ich doch recht gespannt gewesen. Jetzt, wie haben wir den können schauen? Weil der ist ja bei uns noch nicht einmal im Kino. Wir hatten aber schon auf Blu-ray, ganz einfach. Man kann ihn am besten aus England importieren, weil die haben eine englische Tonspur. Amerika nicht. Wieder Stichwort Region Lock. Darum haben wir auch noch ein bisschen warten müssen. Aber mittlerweile gibt es ihn in England. Die könnt ihr den auch relativ günstig überholen. Kurz zum Plot. Es spielt gefühlt nach DBZ, also vor GT. So einen, ja, ist jetzt noch Butch, wie sagt man jetzt dem? Ist es der Villain? Ich weiß es nicht.
Ja, es ist es ist wirklich ein bisschen eine lustige Geschichte. Mhm.
Ja.
Ich glaube, den ganzen Film kann man nicht wirklich so ernst nehmen, wie vielleicht der Rest von der Story.
Wenn man da kann.
Vielleicht so ein bisschen wie eine Filler-Episode.
Eine lange. Ja, auf jeden Fall, sagen wir mal, ein Charakter, der Beerus, so einen katzenartigen Charakter, ihr kennt den von den Poster, vom Cover und so weiter, der wacht auf, immer so irgendwie all, weiss nicht wie viele Jahrzehnte, und der zerstört gern Zeug. Und dann geht es halt darum, ja, der kommt jetzt auf die Erde, und am Schluss sollte man den dann halt natürlich aufhalten, dass er die Erde nicht zerstört. So viel mehr wollte ich eigentlich nicht sagen, weil es gibt auch nicht viel mehr. Und ich möchte auch nicht vieles vorwegnehmen, was ja möglicherweise noch spannend könnte sein.
Also ein bisschen so der Humor von dem Film entsteht eigentlich vor allem durch den Villain. Weil der Villain, wo ja eben ein Katzencharakter ist, hat sehr viel Zeug, wo man sich so ein bisschen seine eigene Hauskatze so vielleicht auch kennt. Also eben von angefangen damit, dass Katzen ja gerne den ganzen Tag noch schlafen. Und der Villain schläft halt eben bis zu 30 Jahre und wacht dann amigs auf und lässt sich dann eigentlich immer noch gut gehen und tut gerne essen. Und eigentlich ist deswegen der Enemy ist nicht wirklich ein Enemy in dem Sinn, wie wo er wirklich darauf abgesehen hat, einfach den Goku zu töten, weil er ihn hasst, sondern einfach, weil er ein bisschen mit ihm spielen
will. Ja, ja. Also er hat nichts so bitterböses, psychopathisches, wie das sonst die Gegner haben. Er strebt auch keine Weltherrschaft oder so irgendetwas an, auch keinen Hass. Er ist einfach nur sehr stolz, sehr eitel. Ja,
und langweilig.
Leicht einmal, ja, mitunter und auch leicht verletzt. So. Das macht ihn halt zu einem sehr eigenen Gegner, wie man das vorher eigentlich in Dragon Ball noch nicht kennt hat.
Ja, und scheinbar sagt er das stärkste Wesen im Universum. Das
zweitstärkste.
Also. Es gibt ja immer noch einen stärkeren im
Es Dragon gibt Ball. Noch einen stärkeren, ja. Der, ja, nein, da sollten wir jetzt eigentlich nicht so viel sagen, sonst ist es vielleicht nicht mehr lustig.
Weil das ist ja immer die Story von Dragon Ball, dass sie einfach jetzt den Typ besiegen, der die Welt beherrschen will, aber dann kommt nochmal ein stärkeren.
Das ist so. Wobei, in dem Fall wird der Stärker schon kurz quasi vorgestellt. Also der, der noch stärker ist, sagen wir es so. Aber viel mehr werden wir da, glaube ich, nicht sagen, oder? Sonst verraten wir noch irgendetwas.
Ich würde sagen, der Film, auch wenn er sehr absurde Zeug hat, es funktioniert, hat doch noch funktioniert, so wie das so ein bisschen ins Dragon Ball Feeling reinzukommen. Es fehlt natürlich so ein bisschen das, wo halt eine Serie ermöglicht, dass die Story immer wieder ein bisschen, dass die eigentlich halt immer wieder vorgesetzt wird und mit einer Cliffhanger schafft. Aber ich würde sagen, ja, also anhand von dem Film könnte man sich schon freuen, falls jetzt wirklich, wie es ja auch gemunkelt wird oder sogar jetzt schon feststeht, dass Dragon Ball wieder vorgesetzt wird, zumindest in einem
Manga. Also einen Film gibt es sicher und wie es dann sonst noch weitergeht, sehen wir dann. Gut, mit dem jetzt langsam Transition vom Film so Serien. Marco Polo ist das Stichwort. Ist ja teilweise angekündigt worden als Game of Thrones Killer oder als Angriff von Netflix auf Game of Thrones. Butch, du hast das auch schon ein bisschen gesehen. Wir beide haben die Staffel 1 nicht fertig. Vielleicht gerade noch schnell da, ist noch schön. Also das kommt auf Netflix. Weltweit etwa der gleichzeitige Release. Entsprechend auch gerade schon in allen Sprachen. Und ab Day One gerade eine ganze Staffel online. Also da haben sie es jetzt wirklich so gemacht, wie man sich das eigentlich wünscht. Also nur schon für das haben sie so ein kleines Kompliment schon mal verdient.
Ja, das ist wirklich ein neuer Ansatz. Vor allem haben sie auch jetzt quasi aufgegeben, irgendwie in Deutschland einen anderen Reseller oder so anzustellen, der das veröffentlicht, sondern haben jetzt quasi weltweit ihre eigene Serie veröffentlicht. Das verhindert natürlich jetzt auch, dass wir, wie zum Beispiel bei anderen Netflix-Serien wie
House of Cards,
The House of Cards, quasi darauf warten müssen, bis die im deutschen Fernsehen abgespielt worden sind.
Ja, das ist wirklich ein strange. Ja, auf jeden Fall, da ist es nicht so. Obwohl wir noch nicht ganz fertig sind mit Schauen, vielleicht auch da schnell der Plot. Marco Polo sagt schon viel. Es dreht sich also um den Marco Polo. Er reist mit seinem Vater nach Asien, wird dann aber dort gelassen, während der Vater wieder geht oder muss gehen, muss dort gelassen werden, sagen wir es so. Und lebt dann dort ein bisschen rein beim Khan, also ein bisschen bei dieser Mongolenkultur. Und am Anfang merkt man da noch nichts von Game of Thrones. Das kommt dann erst so ein bisschen mit ein paar Episoden, merkt man dann, es gibt auch so ein bisschen die Mongolen und es gibt auch ein bisschen die Chinesen. Und dann gibt es, glaube ich, noch irgendwie eine andere Partei. Und dann überall hockt noch so ein bisschen einer drin und der gegen diesen und untereinander vielleicht noch ein bisschen und so. Da kommt dann ein bisschen der Game of Thrones Charakter ein bisschen raus.
Also, ich muss natürlich sagen, mit Game of Thrones direkt hat es nicht viel zu tun.
Gar nicht,
es ist natürlich, es fokussiert sehr stark auf den Charakter von Marco Polo. Und das ist eigentlich noch interessant. Ich meine, ich selber bin jetzt auch nicht ganz nah vertraut mit der Geschichte. Vor allem die Geschichte von Marco Polo ist ja nicht hundertprozentig beleidigt. Und es ist auch historisch schwierig herauszufinden, was jetzt da wirklich wahr oder Fiktion ist. Ich würde sagen, also vom halt, was natürlich die Serie quasi Game of Thrones nachbringt, ist das unglaublich riesige Budget. Mhm.
Die Hitte, erst Mittelalter.
Ja, natürlich, das sind auch immer wieder Argumente für Private Television. Mein Eindruck ist schon mal gut. Die Serie ist erstaunlicherweise nicht ganz so gut weggekommen bei gewissen Reviews, weil man quasi immer dem eben Game of Thrones gegenübergestellt hat.
Ja.
Ich würde sagen, das ist ein bisschen fies. Ich meine, die Serie macht sehr vieles gut, ist ja auch jetzt die erste Staffel, hat sich noch Potenzial, besser zu werden, aber also so von dem, was ich gesehen habe, bin ich eigentlich sehr überzeugt.
Ja, ich werde auch noch weiter schauen. Für mich ist es auch nicht Game of Thrones, es ist auch nicht besser als Game of Thrones. Obwohl, es könnte sich natürlich nachher entwickeln. Man merkt, es probiert eben Sachen auszulehnen, so irgendwie Sexszenen und Mittelalter und ein bisschen Kämpfe und so, das probiert es ein bisschen. Und ein bisschen die Intrigen von Familien und so. Aber sonst ist es nicht eine Kopie oder etwas, es ist wirklich eigenständig.
Ein Element, das mich sehr überrascht hat und auch sehr cool gedacht hat, ist, dass die gewissen Martial-Arts-Szenen, die sehr cool inszeniert sind, es spielt ja da in dem asiatischen Raum und sicher in der zweiten, sicher in der zweiten Episode gibt es eine Szene, die habe ich genial gefunden, wo so eine Konkubine nackt gegen irgendwelche Soldaten kämpft und in so einer Zeitlupe über sie drüber springt. Das ist also Martial Arts
vom Feinsten. Ja, das findest du natürlich gut, rein aus so sportlichen Gründen, das zu schauen.
Ja, sicher.
Ja, klar. Aber ich muss sagen, es hat auch sonst so ein bisschen von diesen so coole Fight-Szenen zu bieten, unter anderem wie der Polo durch so einen, ja, was soll man sagen, Martial Arts
Trainer,
einen Kung-Fu-Meister, wird er ausgebildet und dann hat es immer so die Unterrichtsstunden, kann man verfolgen und die sind auch recht cool.
Auf jeden Fall, mit dem möchte ich eigentlich immer noch meinen Watch While Playing Block abschliessen. Der war jetzt sehr ausdehnt gewesen. Teilweise schon sehr verflochten, auch mit dem vom Andy und noch mehr mit dem vom Butch. Trotzdem aber, Butch, möchtest du von dir persönlich noch etwas anfügen, was jetzt da noch nicht besprochen worden ist?
Ja, ich wollte jetzt nicht viel erwähnen, außer natürlich etwas ganz Wichtiges. Der Andy und ich haben es jetzt gespielt. Ich erst ein bisschen später, weil ich habe noch ein bisschen abgewartet, dass ich dann auch eben in der Ferien mal endlich Zeit habe für Super Smash Bros. Wii U.
Ah, klar.
Das ist der grosse Titel, der jetzt eigentlich ja, bei mir im Laufwerk
sich dreht. Absolut, da müssen wir dann auch mal so eine Couch-Multiplayer-Session machen. Ich denke, für das ist das Game auch wirklich gemacht.
Ich habe bereits meinen Lieblingscharakter.
Ich nehme eh immer den Fox.
Ja, was kann man kurz sagen, ohne jetzt da noch weiter den Watch Been Playing Teil auszudehnen?
Super Game nach wie vor. Wir haben ja auch schon ein bisschen darüber geredet. Wir haben es ja vorab schon ein bisschen gespielt. Ja.
Genau,
Andy,
ja.
Du bist ja der Smash-Experte. Vielleicht kannst du da auch noch gerade ein bisschen etwas anfügen.
Smash 4 ist jetzt ja recht beliebt quasi als das Smash, wo näher an Melee ist und aber natürlich nicht daran ankommt. Das hat dann niemand, denke ich, erwartet. Und es ist verhältnismäßig schnell im Gameplay. Aber die grösste Änderung in der Mechanik ist mit der Recovery/Edgeguarding. Wegen der Art, wie Kanten funktionieren. Das hat einen extremen Einfluss gehabt auf Metagame. Okay, ich weiss nicht, wie fest auf Metagame, aber für mich ist es enorm gewesen, der Unterschied.
Ich würde sagen, für jemanden wie mich, der jetzt nicht der Fighting Game Pro schlechthin ist, ist das wirklich echt das ultimative Fighting Multiplayer Game für auf der Couch.
Ja, absolut. Ja.
Es ist wirklich, und es hat so viel Charakter. Nicht ganz 100% einverstanden mit dem Charakter, was sie nicht tun haben übrigens.
Ja, aber die Auswahl ist so gross mittlerweile, also da wird jetzt für jeden irgendetwas Gutes dabei sein. Ja,
also und am Schluss, ich spiele nicht nach Tierliste, ich spiele, wer ich witzig finde zum Spielen. Und darum, Haters gonna hate, ich spiele Palutena. Also, was wirklich der grösste Minuspunkt ist, also bei weitem ist das, der Online-Modus haben sie eher versaut, finde ich. Das ist eigentlich umso schlimmer, dass sie das so gut hingekriegt haben wie Mario Kart 8. Ich habe irgendetwas gehört, in dem Sinn, dass es nicht die gleichen dafür verantwortlich sind wie bei Mario Kart 8. Was unverständlich eigentlich ist.
Also was gefällt dir denn konkret nicht am Multiplayer?
Ich weiß nicht, ob sie seither ein Update gehabt. Ich habe jetzt irgendwie das Titel nicht mehr gespielt.
Also technisch lag und so, oder rein, wie er aufgebaut ist?
Also, wie er aufgebaut ist. Es gibt ja im Prinzip For Glory Mode.
Mhm, also kompetitiv, ranked und so, und dieses ist einfach casual.
Und das Problem ist einfach, der Casual Mode ist, was viele Leute gerne hätten, ist so etwas wie, dass man kann so ein bisschen For Glory Bedingungen machen, Final Destination und vor allem mit random Leuten nur das zweite spielen, aber ohne müssen in For Glory zu gehen. Das gibt's nicht. Der ganze Casual Game Mode ist immer, außer du kannst dich speziell mit Freunden arrangieren, das zweite, ist immer auf vier Leute. Und vier Player ist, ja, es ist einfach chaotisch und produziert Lag bis ins Extreme.
Also, du meinst, was fehlt, sind eigene Spiellisten, halt 2v2 oder 1v1.
Mhm. Und was man auch nicht kann, also das Ding ist, das vierte For Glory ist absolut nutzlos. Das ist broken, wegen, es ist zwar nicht laggy, einfach weil es keine Items hat, ist es komischerweise lagfrei spielbar, in den meisten Fällen zumindest. Aber es ist insofern broken, dass man keine Spieloptionen hat, weil Nintendo einem einfach reinzwingt, Timed Matches zu machen, die nur 2 Minuten sind. Und das ist extrem schlimm, weil niemand im Metagame spielt Timed. Das ist einfach ein total ungeeigneter Modus, der nicht irgendwie ausbalanciert ist. Dann nimmst du, besonders das vierte, dann nimmst einfach, alle nehmen den Little Mac oder so einen, der schnell die Chaos anbringt. Und es ist einfach das Lahmste, was es gibt.
Hm, ja.
Und es gibt und dass sie einem, sonst, dass sie einem einfach so forcet, man muss den timen, und das ist absolut schlimm, weil...
Aber man hat noch die Möglichkeit, wenn man, man kann noch die Möglichkeit haben, wenn man mit einem Bekannten online spielt, quasi ins Detail eigene Settings vorzunehmen. Aber das muss man natürlich ein bisschen verstehen, also sie haben einerseits den eigentlichen Ranked-Modus, wo ja eigentlich dem entspricht, was das Meta etwa will. Und dann ist einfach, hat man die gleichen Krankheiten wie mit allen Online-Modus. Wenn du nicht gerade tonnenweise dedicated Servers hast, dann wird sich wieder ein Lag bei so einem Game wie beim Smash halt schon auffallen, wenn man es dann
aber nicht nur casual spielt. Aber etwas vom Coolsten ist, dass man jede Stage kann quasi in Final Destination-Varianten spielen.
Ja, abschließend eben. Also, falls ihr das Game im Auge habt, dann könnt ihr es euch jetzt schon holen, weil Nintendo schafft es, ein Game rauszubringen und es ist spielbar auch in den ersten
und
Monat.
Und es sieht wirklich phänomenal aus. Nintendo hat es immer verstanden, quasi das zu machen, was Konsolengaming ausmacht. Nämlich, dass man einfach nicht so gut ist wie ein PC, aber das absolut Maximum rausholt aus der Hardware, die man hat.
Genau, also auch optisch ist es überzeugend und die 60 FPS haben sie scheinbar auch angekriegt, also es fühlt sich auch so an.
Aber wenn ihr bisher nicht mit Smash Bros. Könnt anfangen, dann ja,
hat, ja, vielleicht ist es noch ein guter Einstieg, also es hat noch so ein bisschen die Casual-Elemente, wo auch ein bisschen die weniger talentierten
weil es ist klar weniger casual als der Vorgänger, finde ich jetzt im Gegen.
Ja, wir sehen, wie sich es entwickelt, ja. Butch, vielleicht da noch kurz, wie ist das mit dem Streaming? Lebt das Projekt noch? Kommt das wieder? Oder ist das jetzt mal vorerst auf Eis?
Es braucht noch so ein bisschen ein Konzept, weil ein Stream für Halo, der braucht es quasi nicht. Da bin ich jetzt doch auch realistisch. Ich habe eine Idee, wo ich jetzt noch nicht zu viel versprechen will. Ich kann quasi eine Art Roleplay-Stream machen, wo ich RPGs spiele, in Character. So halt wie quasi ein Pen-and-Paper-Character, tue ich ein RPG in Character spielen.
Also noch besser als Mario.
Also, dann bleiben wir mal gespannt, aber da am Rand sicher noch die Notiz. Dich findet mir twitch.tv/Mr. Butsch, das ist MRBUTSCH. So alles in einem Wort. Ja, mit dem wollen wir in dem Fall unser ausdehnten Watch Been Playing abschliessen und doch noch zumindest ganz kurz einen News-Teil starten. Da wollen wir gerade aktuell bleiben. Ich denke, wir nehmen nämlich den AGDQ, also Awesome Games Done Quick Speedrun Marathon 2015, da gerade an Anfang führen. Und weil ich da nicht der Experte bin, da haben wir nämlich einen anderen, gebe ich jetzt das Wort gerade an Andy.
Ja, man muss jetzt anmerken, dass zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast gemacht worden ist, der noch im Gang ist.
Der wird aber vermutlich etwa ziemlich gerade fertig gewesen sein, wenn er released wird.
Genau.
Also wir wissen vielleicht noch nicht ganz alles, was ihr jetzt schon wisst.
Und es ist, ja, wer ein bisschen das verfolgt hat, hat gemerkt, dass es, dass AGDQ so ein bisschen den Jump-the-Shark-Moment gehabt hat. Also, dass das Jahr war, was so ein bisschen den Hate gehabt im Internet, Shitstorms aller Art und sich abzeichnet, das könnte die weniger Einnahmen geben, aber das kann natürlich sein, dass das falsch ist, weil es läuft noch.
Ja, und die grossen Spiele, also so die populären Spiele kommen ja am Schluss.
Mich hat am Anfang das Line-Up nicht so wahnsinnig interessiert an Games.
Das grosse RPG ist nicht am Schluss.
Aber ich hatte am allerersten Tag sehr, sehr grossen Spass gehabt, wo sie Banjo-Kazooie gerannt haben, weil ich bin nicht ein grosser Fan vom Stiff, der Runner von dem Game. Er ist leider der Beste, aber ich finde ihn nicht sehr eine sympathische Person, aber das hat am Ende das nicht gestört, wirklich. Er hat einen absolut phänomenalen 100% Run gemacht. Also die Zeit war wirklich extrem für das, dass es ein Marathon ist. Und es ist noch jemand dort gewesen, sie hat wirklich sehr gut kommentiert, alles hervorragend erklärt. Und ja, haben natürlich, wie zuvor bei einem Banjo Run, haben sie den Grant Kirkhope in Skype reingeholt, der Komponist ist von dem Game. Und der ist einfach die coolste Person ever. Und hat so Anekdoten gebracht, was das Spiel entwickelt haben.
Vor allem halt auf Musik bezogen und so.
Ja, vor allem auf erzählen. Musik bezogen. Und hat da irgendwie zum Beispiel erklärt, dass bei denen, im Monster-Level, bei diesen Urnen, wo man so Eier rein tun muss und dann ist die aktiviert und dann gibt es so einen Blumenstrauß draus raus und sagt Thank you. Und wenn man das bei allen macht, bekommt man ein Puzzleteil. Und die das Banjo-Game gespielt haben, wissen, dass es dann immer so mit einer sehr komischen, tiefen Stimme, das sagt Thank you. Und offenbar ist das so gewesen, hat er dann erklärt, dass Nintendo ihn gezwungen hat, das irgendwie dutzende und dutzende Mal nochmal aufzunehmen, weil sie überzeugt gewesen sind, er wolle ein Fuck you dort reinschmuggeln.
Aber andere Sachen haben sie dann drinnen gelassen, die eigentlich ähnlich obszön gewesen wären und das haben sie dann nicht beanstandet.
Und dann gibt es den Nachfolger, der sowieso da viel extremer ist.
Vielleicht noch ganz kurz, haben wir jetzt gar nicht gesagt, für die Leute, die jetzt hier zulassen, hey, was Awesome Games Done Quick und hey, war Marathon und jetzt ist er dann fertig und um was geht's? Awesome Games Done Quick ist ein Speedrun-Marathon, das heisst, über mehrere Tage, also rund eine Woche, 6-7 Tage, werden Speedruns gemacht. Das kann man live verfolgen auf twitch.tv/gamesdonequick. Also da gibt es einfach ein Spiel ums andere, wo gespeedrunnt wird.
24/7.
Mhm. Manchmal auch Races, so Tasses haben damals noch einen kleinen Block
also
und
das
diverse
mit
Games.
Also
Tasses
ist... Da haben sie sich selber übertroffen, das Jahr. Da
ja, vielleicht zu dem dann auch noch schnell. Auf jeden Fall, der ganze Witz an dem ist, dass parallel zu dem Spenden gesammelt werden. Die Spenden gehen dann an die Prevent Cancer Foundation, also so eine Foundation, die sich so für Krebsprävention einsetzt. Ja, das ist eigentlich so der ganze Witz dahinter. Denn das mit den Spenden, das ist dann noch ein bisschen speziell, kann man vielleicht für gewisse Runs spenden oder für gewisse File-Names kann man spenden und so weiter. Also da gibt es diverse Sachen.
Also aktuell, ich schaue gerade parallel den Stream, sind sie bei $591,000. Mhm.
Also eigentlich noch ein bisschen unter der Erwartung. Also damals ist die Erwartung sehr hoch, mit glaube 1,5 Millionen oder...
Ja, also es ist, vielleicht schaffen sie es ja noch erstaunlicherweise. Wir haben ja noch Ocarina of Time oder den
Blindfolded-Speedrun. Ja, vielleicht der Notch irgendwie spontan, dass er eine Million dort drin hält.
Ja, der hätte jetzt wieder noch mehr Geld als vorher. Ist Final Fantasy schon durch? Das kommt, glaube ich, am Samstag.
Es ist noch nicht
gekommen. Also, das ist wirklich neben dem Banjo-Kazooie-Run, was mich absolut... komplett fassungslos gemacht hat, als ich es gesehen habe, ist gewesen, der, was im Testblock der Pokémon Test.
Aha, ja genau, vielleicht noch schnell.
Also die Erklärung dahinter ist, normalerweise ist ein Test gespeichert die Controller-Input von einem Emulator, aber es ist möglich, bei gewissen Systemen einen Controller so zu modifizieren, dass man quasi ihn füttern kann mit dem Input von dem File. Und dann wird einfach ganz normal Controller-Daten an die Konsole gesendet. Aber in dem Fall ist es dann die vom TAS. Und das haben sie gemacht.
Also quasi ein Controller, den sie aufgeschraubt haben und jeden einzelnen Button mit einem Kabel verbunden haben, der dann mit einem PC verbunden
ist. Und in dem Fall haben sie das gemacht mit dem Super NES und, mit dem Super Game Boy Adapter, damit sie darauf Pokémon Rot können spielen. Und dann haben sie das Game umprogrammiert auf eine Art, wenn ich es nicht für möglich gehalten hätte. Weil ich habe gedacht, letztes Jahr haben sie so das absolute Maximum erreicht, dass sie in Super Mario World in einen Snake programmiert haben. Aber tatsächlich haben sie etwas das mal gemacht, was noch extremer ist.
Also das Umprogrammieren, wir wissen es zwar, also ich persönlich weiß auch nicht, wie es funktioniert, aber irgendwie schaffen sie es ja mit irgendwie Item-Adressdaten
vom Spiel. Und Safe-Game-Corruption.
Es basiert einfach darauf, dass sie extrem haben müssen sparsam umgehen mit Speicherplatz in dieser Zeit von Games und darum die ganze Zeit hin und her verschoben haben, im RAM und es halt anfällig ist auf so Zeugs.
Ja, und dann irgendwie schaffen sie das Game mehr oder weniger aufzuhacken und dann können sie am Schluss die Bits und Bytes selber reinfüttern und dann können sie quasi anfangen, dort innen zu programmieren. Und jetzt halt der Knüller von dem Jahr war, dass sie dort einen Twitch-Chat programmiert haben, wo also sich live synkt mit dem aktuellen Twitch-Chat. Dann hätten wir also quasi in einem Pokémon innen, was schon lange kein Pokémon mehr war, aber gleich auf dem SNES hat man halt den Twitch-Chat gesehen.
Pokémon plays Twitch.
Mir hat so quasi, das Endresultat ist quasi ein Gameboy-grafisch dargestellter Twitch-Chat. Auch teils mit Icons sogar, also sie haben sogar so Kappa-Icons.
Frank Christine natürlich.
Und so integriert, wo durch den Controller eigentlich der Live-Feed aus dem Internet bekommt. Genau. Also sie haben ein Pokémon Red mit dem Internet verbunden. Genau.
Also den Controller haben sie mit dem Internet verbunden und der hat nachher quasi alles ziemlich schnell live reingetippt.
Und dann haben sie ja effektiv auch noch im Super Mario World, glaube ich, nochmal übertroffen und haben einfach Super Mario Bros. Dort reingetan.
Genau. Also Super Mario Bros. In einem Super Mario World, so irgendwie. Oder nein, das normale Mario Bros., das alte, im ja. Super Mario Bros. Innen, so irgendwie. Ja, also da sicher, schau mal ein bisschen auf YouTube und so. Dort werdet ihr so Zeugs noch sehen, auch wie Ratsantrag, Live und Stream und so Gespäss. Könnt ihr mal hinschauen.
Ja, eins von meinen Highlights ist gewesen, wo ich jetzt auch irgendwie noch überrascht gewesen bin, ist der Block, wo sie Tetris gespielt haben. Und zwar, das Unglaubliche ist, dass, also wenn man dann mal zuschaut, vielleicht könnt ihr euch auch irgendwelche Recordings raussuchen. Es ist auch schon auf Kotaku gepostet worden und so weiter. Also der Tetris-Block ist wirklich unglaublich. Da haben sie so Tetris, der Grandmaster 3 und so weiter gespielt. Und die Modus sind so hart. Also es ist eigentlich nur für den japanischen Raum entwickelt worden. Also mit so Sachen, dass zum Beispiel dann ganz am Schluss von dem Grandmaster kommt ein Challenge und wenn man das nicht schafft, dann schließt man nicht das Grandmaster und so weiter ab. Und die Challenge ist dann, dass quasi Tetris-Blöcke runterfliegen und sobald sie landet, sind sie durchsichtig. Also man muss sich quasi alles auswendig merken.
Ah ja,
merken.
Genau, oh je.
Und wenn man die Challenge schafft, dann kommt man dann den Grandmaster oder so Abschluss. Und das Interessante ist, dass die Typen, die das so unglaublich krass haben können, die an AGDQ gekommen sind, dass das alles Leute aus dem Westen sind und sie offen sagen, sie sind viel schlechter als alle Japaner und dass sie niemals eine Chance hätten gegen die Japaner.
Ja, dann hoffen wir weiterhin noch, dass dort möglichst viel Geld fließt. Wie gesagt, ihr jetzt Hörer aus der Zukunft werdet wohl wissen, was sie kommt. Ich denke, Andy, du wirst wie jedes Jahr auch noch einen Artikel spendieren. Den findet ihr dann auf nerdybynerds.ch, wo das vielleicht noch ein bisschen zusammenfasst, vielleicht noch ein paar Highlights zeigt.
Sonst wäre das sehr passend, doch gerade da die andere News da zu bringen, momentan, oder wenn du bis AGDQ angefangen war, ist
Nummer 1
News gewesen hast. Ja, nämlich It is Alive. Weil im Ocarina of Time ist Unfassbare passiert, dass man...
Unerwartete.
Also ganz unerwartet ist es nicht gewesen, dass am Cosmos in Any%-Rekord geschlagen worden ist, und zwar um 3 Sekunden vom Shodan.
Wir reden jetzt da von, ja, der Rekord ist geschlagen worden, gehört mir alle 2 Tage, aber da ist der God Run fast geschlagen worden.
Es ist der bekannteste Speedrun gewesen, der letztes Jahr gemacht worden ist. Also so bekannt, dass dann zahlreiche so Mainstream-Medien mit dem Cosmo haben wollen reden. Und es ist so der Run gewesen, wo er hat gefunden, er ist fertig mit OT, er geht nie mehr zurück. Er hat gesagt, es hat 4 Sekunden Gameplay-Mistakes, weil er zweimal zu sicher gespielt hat mit Pass-Buffering. Er keine Chance, dass er das schlägt. Any% is dead.
Ja, genau. Hat nicht lang gehabt, nein.
Dann kommt der Jordan und der ist wirklich dran geblieben. Für Monate lang. Und es hat sich abzeichnet irgendwann, dass er am Cosmos in Run schlagen wird, weil bald ist mal seine Sum of Best ist nämlich besser gewesen als die vom Cosmo. Und er hat nicht wirklich neue Strats benutzt. Das Einzige, was er gemacht hat, er ist quasi einfach noch ein bisschen riskanter gewesen. Er hat irgendwie dann einfach für die Forest Escape aus dem Kokiri-Wald rausgekommen, frühzeitig, hat er einfach aufgehört, ein Setup benutzen. Er hat es einfach so gemacht. Und es hat sich irgendwann ausgezahlt. Es ist dann irgendwann einfach passiert, dass er dort auf der Spitze vom Schloss gestanden ist, vom Ganon. Und er musste den Trick machen, um die Fluchtsequenz zu skippen. Und er hat es geschafft. Und wenn man diesen Trick geschafft hat, das ist so der letzte wirkliche Trick von einem Run. Und man ist voraus.
Dann braucht man nur noch Nerven.
Dann weiss man einfach. Dann muss man einfach die Nerven haben, eiskalt den Final Boss zu schliessen. Und natürlich, man darf nicht das einzige Mal getroffen werden vom Final Boss, weil es ist ein One-Hit, immer. Und man muss einfach nur den Infinite Sword Glitch zweimal holen und fertig. Und er hat dann tatsächlich Nerven gezeigt und hat dann einmal den Infinite Sword Glitch gefehlt in der ersten Runde. Hat es aber trotzdem noch schnell hingebracht, hat irgendwie eine Sekunde beim Ganon verloren und vorher irgendwie eine weitere Sekunde, weil irgendwie sein Weg auf Kakariko nicht 100% optimal war. Aber das sind irgendwie 2 Sekunden deutliche Fehler. Great. Insgesamt hat er einfach viel Zeit rausgeholt, deutlich. Er hat extremes Glück gehabt, dort, wo das Glück darauf ankommt, nämlich bei den Hühnern. Und der Run zu schlagen würde einfach bedeuten, du müsstest nochmal göttliches Glück haben. Vielleicht noch ein bisschen mehr Glück, dass die Spinne beim Deku-Baum sich noch besser bewegt. Und du müsstest einfach 0 Gameplay-Fehler haben. Nicht irgendwie 0,2 Gameplay-Fehler, sondern gar
keine. Probiert er es jetzt noch oder hört er auch auf?
Unklar mir, ob er wirklich will noch weitergeht.
Okay.
In der Theorie kann man unter 18 Minuten gehen, aber in der Realität bräuchte es neue Tricks dafür.
Ja, bevor wir jetzt zum Ocarina-Podcast werden, oder zum Speedrun-Podcast, würde ich vorschlagen, machen wir mal den Deckel drauf und machen noch ganz schnell weiter. Viel haben wir nicht mehr. Die PlayStation Experience ist noch gewesen, wobei die ist jetzt schon wieder ein Weile her und ja, Uncharted und ja, es sieht doch nicht so toll aus und ja, kauft euch einen PC, wenn ihr Grafik wollt. Nein, was mir dort vor allem in Erinnerung geblieben ist, ist das Final Fantasy VII Remake.
Oh.
Ich bin ja vor dem Stuhl.
Kann man Remake sagen?
Ja, eben. Ich bin vor dem Bildschirm gehockt und habe gedacht so, oh geil.
Quasi der Moment von der PlayStation Experience ist jetzt schon ein Meme geworden.
Mit den Gesichtern von den Anwesenden.
Oh je.
Genau, das ist, also es ist wirklich ein schockierender Moment gewesen.
Ja, ich war so vor dem Screen gesessen und dachte, yes, geil, Final Fantasy VII Remake und so. Und nachher einfach, ja, es ist irgendein so ein
Port.
Ein aufgeblasener Port. So, okay.
Also sie haben die ganze Audience unglaublich wollen hypen zuerst. Und dann haben sie etwas gezeigt, wo quasi ein Mobile Phone Port gleicht. Also nichts anderes als halt quasi
das
gleiche Spiel und halt irgendwie passende Auflösung. Aber nicht einmal irgendetwas überarbeitet. Also es ist einfach.
Sieht man denen gerade recht, dass sie da gehackt worden sind? Vielleicht von Nordkorea, vielleicht auch nicht, wer weiß.
Es ist ja, momentan deutet es eher darauf hin, dass es ehemalige Sony-Leute gewesen sind.
Gut. Nein, dann machen wir bei diesem News-Teil jetzt da mal den Deckel drauf und schauen dann nachher noch ganz kurz ein bisschen in Zukunft raus. Was kommt gleich, was jetzt uns noch irgendwie speziell interessiert? In meinem Fall endlich ein bisschen Ferien, kann ich ein bisschen Zeug machen, die ich mir schon länger vorgenommen habe. Eins davon, Butch, hast du dir auch vorgenommen, werden wir vermutlich bald einmal starten. Es ist nicht so zukünftig, es ist nämlich schon das. Ich rede vom Game of Thrones Telltale Game.
Wer jetzt unter dem Begriff Telltale gerade nicht weiss, um was es geht, das sind die sehr beliebte Walking Dead Serie gemacht hat, also die in Episode released eigentlich eine Art Point-and-Click-Spiel, wo wirklich durch das Band durch sehr gute Wertungen bekommen haben. Also Telltale ist seit dem Walking Dead Game ein Begriff. Und daher gilt es ja jetzt zu hoffen, dass eigentlich das Game of Thrones Spiel dem Renommee gerecht wird.
Hoffentlich, ja.
Als quasi, als auch eine Art Erwachsenes- und spannendes Story-lastiges.
Ja, also die Entwickler rein schon, wegen denen hat man eine gewisse Erwartungshaltung, halt mit Blick zurück, wie du gesagt hast, auf die Walking Dead-Sachen. Dann aber mit dieser Franchise dazu hat man natürlich gerade noch mehr Erwartung, wenn man denkt, oh geil, Game of Thrones. Ja, wir werden es sehen, wie wir es finden. Vermutlich werden wir auch noch beim Flip the Truck, beim Wolfi von Flip the Truck, darüber podcasten, ein bisschen mehr im Detail möglicherweise. Wir versprechen es noch nicht ganz, aber es sieht wahrscheinlich aus. Ihr werdet es dann sicher auch irgendwie erfahren auf unserem Kanal. Falls das dann auch stattfindet, dann könnt ihr das dort dann auch noch im Detail hören. Ja, haben wir noch irgendetwas, was noch müsste erwähnt werden jetzt denn?
Also ich finde mein neues Hoverboard ziemlich cool.
Ah ja, das kommt jetzt auch schon bald. Ich habe gemeint, erst im Dezember kann man sie dann kaufen. Passend dazu die Jacke, die sich selber reinigt.
Und Schuhbändel, die sich selber zusammenknüpfen.
Gut, also bevor wir zu fest abschweifen, machen wir da den Deckel drauf. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern da draussen fürs Zulassen. Dann natürlich auch bei euch beiden wieder mal fürs Dabeisein beim Andy und beim Butch.
Ja, sehr gerne.
Danke, danke. Gern. Dann am Schluss natürlich nochmal einmal mehr den Hinweis. Wir gehören zum gleichnamigen Blog. nerdybynerds.ch könnt ihr uns finden. Schaut dort mal rein. Wir haben auch immer Freude an Nachrichten, Comments und so weiter. Das ganz einfach Kommentarfunktion im Blog oder via Twitter @nerdybynerds oder Facebook nerdybynerds und so weiter. Mail geht auch noch nerds@nerdybynerds.ch und so weiter und so fort. Es gibt also diverse Möglichkeiten für das. Dann wünsche ich euch noch einen schönen weiteren Jahresanfang und dann bis zum nächsten Mal. Dann sind wir dann schon beim 50. Mal schauen, was wir dann Spezielles für euch parat haben.
Ja, dann ciao.
Ciao zusammen.
Bis zum nächsten Mal.